und auch, dass ich bei euch predigen darf. Aber mich beschäftigt in diesen Tagen das, was euch auch sehr beschäftigt, neben dem, was unser normales Leben und unsere normalen Lebensstationen ausmacht. Die Flutwasserkatastrophe im Westen Deutschlands und eigentlich noch mehr die Feuerkatastrophen, nicht nur in Kalifornien, sondern eben auch hier in Europa. Mich beschäftigt, dass dort Menschen ihre Gesundheit, ihr Leben einsetzen, um anderes Leben zu retten. Und bevor wir zur Predigt übergehen, möchte ich deshalb nochmal mit euch beten. Lieber Jesus Christus, wir möchten dir danken, dass gerade in Notsituationen, die uns schwer belasten, auch deine Hilfe da ist. Auch Hilfe von Menschen und manchmal von Menschen, mit denen wir gar nicht gerechnet haben. Und auch am vierten Sonntag nach der Flutwasserkatastrophe in Westdeutschland möchten wir dich herzlich bitten für die Betroffenen, für die Trauernden und für alle, die sich um den Wiederaufbau bemühen und bemühen werden. Und wir möchten dich um dein Erbarmen bitten für die Gebiete in Griechenland, in der Türkei, in Italien, wo es so fürchterlich brennt. Bitte gib du den Helfern Kraft und Mut, bewahre ihre Gesundheit und gib allen, die das steuern, Klugheit und Weisheit, dass die Schäden eingedämmt werden können. Danke, dass wir auch in diesen Situationen wissen, dass du da bist und dass du auch gerade in diesen Situationen unsere Gemeinschaft stärken kannst. Und genauso bitten wir dich jetzt, dass du uns öffnest für dein Wort, unsere Herzen öffnest. Denn dein Wort hilft uns, mit den guten und mit den schweren Situationen in unserem Leben so zurechtzukommen, dass am Ende dein Segen zum Wirken kommt. Amen. Jetzt seht ihr gleich ein Bild, was scheinbar gar nicht dazu passt. Nur die, die lange noch verheiratet sind, die wissen, dass vielleicht das auch zu Katastrophen des Lebens passt. Aber das Ehepaar, was ihr hier seht, die Braut zumindest, die viele von euch kennen, das ist die Tabea Sachs aus Eisenhüttenstadt. Ihr Mann, der Alex, die haben sich im Kontext des Englischcamps kennengelernt und hatten den Wunsch, am 3. Juli bei uns in der Friedenskirche getraut zu werden. Die Hochzeitsgesellschaft, viele junge Leute, klar, ungefähr 70 Leute, das heißt, so wie bei euch, irgendwann ist Schluss. Wir konnten in der Gemeinde gar keine Reklame dafür machen, für die Hochzeit, dass man alle wieder eine Hochzeit sehen. Ne? In so einer kleinen Gemeinde ist eine Hochzeit wirklich ein großes Ereignis. Das heißt, wir haben am Sonnabend die Hochzeit gefeiert und haben uns dann entschieden, die Blumen und den ganzen Schmuck in der Kirche so zu belassen. Und als die Gemeinde dann am Sonntag zum Gottesdienst kam, haben sie gesagt, oh, was ist denn hier los? Manche wussten das wirklich nicht, dass da eine Trauung einen Tag vorher stattgefunden hat. Und dann lag es eigentlich nahe, dass ich mir gedacht habe, naja, dann halte ich eben die Traupredigt nochmal für die Gemeinde. Und dann habe ich gemerkt, und das habe ich ja schon vorher gemerkt beim Vorbereiten, dass das, was da zu sagen ist, eigentlich nicht nur für junge Ehepaare gilt. Es gilt auch für alte Ehehasen und Häsinnen und auch solche, die es noch werden wollen. Und eigentlich, wenn man von dem Trauspruch ausgeht, den sich das Paar ausgewählt hat, ist es eigentlich ein Wort an die Gemeinde. Und deshalb dachte ich, dass ich diese Predigt auch euch nicht vorenthalte. Und wichtig dabei ist, sind für mich zwei Aspekte. Das eine, dass man es durchaus auf sich und auf seine Partnerschaften, die man hat, also ich meine nicht nur die Ehe, sondern auch Freundschaften, Beziehungen, die man hat, einfach darüber nachdenkt. Aber dass wir auch immer im Kontext der Gemeinde, dass wir das immer mitdenken, weil ich glaube, das gehört sehr zusammen. Das werdet ihr merken, wenn ich mal den Zusammenhangstext lese aus Hebräer 10, die Verse 19 bis 25 und ich lese nach der Übersetzung der Basisbibel. Da heißt es: Brüder und Schwestern, durch das Blut, das Jesus als Opfer dargebracht hat, haben wir freien Zugang zum Heiligtum. Er hat uns einen neuen Weg eröffnet, der zum Leben führt. Dieser Weg führt durch den Vorhang hindurch, und zwar dadurch, dass er Mensch geworden ist. So haben wir einen hohen Priester, der über das Haus Gottes gestellt ist. Wir wollen also vor Gott treten mit aufrichtigen Herzen und voller Glaubensgewissheit. Denn unsere Herzen sind besprengt worden mit dem Blut von Jesus. So wurde unser Gewissen rein von der Schuld, die es belastet. Und unser Leib wurde in reinem Wasser gebadet. Wir wollen unbeirrt an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott, auf dessen Versprechen sie beruht, ist treu. Und wir wollen uns umeinander kümmern und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Auch sollen wir unsere Gemeindeversammlungen nicht verlassen, wie es manchen zur Gewohnheit geworden ist. Vielmehr sollen wir uns gegenseitig Mut machen. Und das umso mehr, als ihr doch seht, dass der Tag nahe ist. Das junge Ehepaar hatte sich als Trauspruch aus diesem Bibelabschnitt den Vers 24 ausgesucht. In der Luther-Formulierung: Lasst uns aufeinander Acht haben und uns zu Liebe und zu guten Werken anspornen. Jetzt hätte ich gern das nächste Bild, sonst, wenn ihr da immer hinguckt, da könnt ihr euch ja gar nicht auf die Predigt konzentrieren. Ja, machen wir das mal ein bisschen nüchterner. Gehen zwei Nullen durch die Wüste, treffen sie eine Acht. Sagt die eine Null zur anderen: Die muss doch doof sein, sich bei dieser Hitze in den Gürtel umzubinden. Ja, liebe Gemeinde, Tabea und Alex haben sich ihren Trauspruch aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 24 ausgesucht, wo es heißt, wie schon zitiert: Lasst uns aufeinander Acht haben und uns zu Liebe und zu guten Werken anspornen. Und in der Einladung zu diesem Fest hatten sie in Abweichung von den meisten Bibelübersetzungen entschieden, die Acht einzeln hervorzuheben und nicht in einem Wort mit haben, also Acht haben, zu schreiben, sondern lasst uns aufeinander Acht haben und uns zu Liebe und guten Werken anspornen. Das brachte mich auf die Idee, Ihnen und euch heute die Acht deutlicher vor Augen zu führen. Sprachlich steckt in der Acht ja sehr viel an Bedeutung, zumal wenn sie nicht nur als Zahl betrachtet werden soll. Und so haben die beiden es sicherlich auch nicht gemeint, denn acht Kinder zum Beispiel sind eine ganze Menge. Da gibt es aber auch die Acht im Hinterrad eines Fahrrades. Die wünscht sich keiner. Es gibt das Oktaeder in der Geometrie oder das Oktogon in der Architektur. Für unser Nachdenken heute fallen mir besonders folgende Begriffe und Sinnzusammenhänge ein. Achtung für Vorsicht oder Achtung voreinander. Beobachtung für Kontrolle, aber auch für sorgsame Betrachtung von Entwicklungen und Zusammenhängen. Achtsamkeit, ein modern gewordenes Wort für Sensibilität, Aufmerksamkeit und Wohlbefinden bezogen auf die eigene Person, aber auch auf die Menschen einer bestehenden Gemeinschaft. Beachtung im Sinne von sich an Normen, Verkehrszeichen, Absprachen und Spielregeln halten. Verachtung als Negativum, wenn jemand alle Sympathien verspielt oder schwer enttäuscht hat. In Acht nehmen, für aufpassen, vorsichtig sein. Schlimm wird es, wenn über jemanden die Acht verhängt, er also aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wird. Auch das Wort achtbar kennen wir, ganz verwandt mit Hochachtung, um etwas besonders Würdiges oder auch Würdevolles zu beschreiben. Alle hier kurz und nicht abschließend aufgeführten Bedeutungen und Sinnzusammenhänge eignen sich als Denkanstöße für ein gelingendes oder eben auch misslingendes oder problematisches Zusammenleben. Was ist nun gemeint, wenn wir diesen Trauspruch im Hebräerbrief lesen? Lasst uns aufeinander Acht haben und uns zur Liebe und zu guten Werken anspornen. Nun, da müssen wir eben auf den Zusammenhang achten. Hier werden Menschen angesprochen, die durch das Opfer von Jesus Christus am Kreuz befreit worden sind von ihrem alten Leben, das durch die Sünde letztlich nur zum Tode führt, also zur endgültigen Trennung von Gott. Durch das Abwaschen ihrer Schuld in der Taufe haben sie Hoffnung auf ein ewiges Leben mit Gott in einer ganz neuen Gemeinschaft gefunden. Sie verlassen sich als junge Christengemeinde auf Gottes Treue, der sie zu einem neuen Leben befähigt hat und der ihre Hoffnung nicht enttäuscht. Auf dieser uns geschenkten Lebensgrundlage beruht nunmehr die Ermahnung in Form dieses Trauspruchs. Voraussetzung dafür ist in der Tat ein neuer Lebensanfang, ein neuer, fester Bund, der auf Gottes Zusage gründet. Er ist darum mindestens so hoffnungsvoll wie ein Ja, das man sich am Anfang eines gemeinsamen Lebensweges spricht. Er ist mindestens so hoffnungslos wie ein Treueversprechen am Anfang eines neuen Lebensabschnittes. Und er soll in seiner Gemeinsamkeit nicht enden, solange der gemeinsame Weg Seite an Seite gegangen wird. Ja, aber auch das gehört zu unserem Leben. Wir Menschen sind angefochtene, verletzliche, auch scheiternde auf allen Ebenen unseres Seins. Und auch eine Ehe besteht nicht durchgängig aus Friede, Freude, na, ihr wisst schon, und Gemeinsamkeit. Das weiß auch der Schreiber des Hebräerbriefs. Hoffnung will genährt sein, Liebe will bestätigt und gepflegt werden durch gegenseitige Annahme und Vergebung, auch wenn es manchmal schwerfällt. Gutes will getan werden, auch wenn wir manchmal an die Grenzen unserer Kraft kommen. Da ist Anspornen als Begriff, den wir zum Beispiel auch aus dem Sport kennen, wo die Medaille oder ein Titel als Motivation winken, sehr zutreffend. Auf uns als Christen wartet ein unvergänglicher Siegespreis. Warum sollten wir da zögern, unsere Begabungen und Möglichkeiten in die Waagschale zu werfen? Trotz mancher persönlichen Unvollkommenheit und Begrenztheit. Das trifft natürlich auch auf das familiäre Miteinander zu, in Fürsorge, gegenseitiger Dankbarkeit und auch liebevoller Belohnung. Und wie ist das nun mit dem Achthaben? Da kamen mir zwei Bibelübersetzungen zur Hilfe. In der neuen Genfer Übersetzung ist formuliert, weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Und die Basisbibel schreibt schlicht, wir wollen uns umeinander kümmern und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Gemeinde, wenn uns das im Miteinander, im persönlichen und auch im gemeindlichen Bereich und wo auch immer bis ins hohe Alter gelingt, dann sind wir füreinander in unserer Gemeinschaft ein lebenslanger Hauptgewinn. Aber lasst uns noch einmal über die Acht nachdenken, von wegen, sie sei eine eingeschnürte Null. Nein, hier sind zwei zu einem verbunden, miteinander verflochten. Zugegebenermaßen haben beide festgestellt, ohne diese Verbindung sind wir eigentlich nur zwei Nullen. Naja, zwar mit Gaben und Talenten ausgestattet, aber sinnlos im Orbit irrlichternd dahintreibend. Wir brauchen und wollen diese Verbindung. Sie schränkt uns mitunter ein, ergänzt und erweitert andererseits unsere Möglichkeiten und findet Sinn in verbindlicher, lebenslanger Gemeinschaft. Und ihr merkt schon, das trifft natürlich nicht nur auf Paare zu, das trifft auch auf Gemeinde zu. Ja, das trifft auch noch zu, wenn eine Beziehung scheitert. Gerade dann hat man dieses Gefühl, eine Null zu sein. Aber da kommt dann wieder Gottes Gnade und seine Rettung ins Spiel, wo er uns wieder verbindet und Fäden neu knüpft und Zukunft neu gewährt, damit wieder Verbindlichkeit und Verbindung entstehen und wir eben nicht sinnlos und irrlichternd im Orbit dahin treiben. Diese Acht hier, das kann man so nicht gleich erkennen, ist eine Holzscheibe. Und diese Holzscheibe ist drehbar gelagert. Ja, auch das gehört zur Acht. Sie hat kein festgelegtes Oben und Unten. Sie zielt auf Partnerschaft und Ausgleich. Wer in welchem Punkt auch immer Führung übernimmt oder beansprucht, muss sich im Klaren sein, dass er dann auch die größere Verantwortung hat und zur größeren Aufopferung bereit sein muss. Entscheidend ist, dass sich die Acht um einen zentralen Punkt dreht. Dieser Punkt gibt ihr den festen Halt, aus dem heraus erst Achtsamkeit, Liebesdienst und das Tun des Gerechten und Guten möglich werden und ihre Wirkung entfalten. Im privat-familiären, aber auch im gemeinschaftlich und gesellschaftlich Verantwortbaren. Möge Jesus Christus für alles, was euch bewegt und erwartet, der Mittelpunkt in eurem Leben sein und bleiben. Und schließlich hat die Entscheidung, die Acht so allein zu stellen und damit hervorzuheben, etwas Goldrichtiges an sich. Denn die Acht ist ein altchristliches Hoffnungszeichen für Neuanfang, für Glück, für Neugeburt, Taufe, für einen neuen Bund und den Sonntag als Auferstehungstag. Ausdruck fand das auch in der Baukunst bei den ersten Taufbecken, die in Form eines Oktogons gebaut wurden. Und nach jüdischer Deutung beschreibt die Acht den Übergang von der Zeitlichkeit in die Überzeitlichkeit. Sie hat brückenbauenden Charakter auf dem Weg vom Irdischen hin zum Ewigen. Ich zitiere aus Wikipedia: Der Zahl 8 wohnt eine vervollkommnende Eigenschaft inne. Sie bringt zwei scheinbar unvereinbare Welten durch die geheimnisvoll verbindende Kraft Gottes zusammen. Welch treffendes Sinnbild auch für die Liebe. Und ich formuliere neu, der Liebe wohnt eine vervollkommnende Eigenschaft inne. Sie bringt zwei scheinbar unvereinbare Wesen durch die geheimnisvoll verbindende Kraft Gottes zusammen. Als Christen dürfen wir vertrauen und erfahren, dass Jesus Christus diese verbindende Kraft und dieser Mittelpunkt in unserem Leben sein kann und will. Und so erbitten wir nicht nur an einem Hochzeitstag, nicht nur an einem Einschulungstag, sondern immer wieder neu, dass wir von Gott nicht mehr und nicht weniger geschenkt bekommen, als dass er in Jesus Christus unsere doch mal oftmals sehr unterschiedlichen Lebenswelten und Lebensgeschichten zu seinem Lob und zu seiner Ehre und für jeden von uns und für die Menschen, die uns begegnen, zum Segen verbinden möge. Der Schlüssel liegt in dem, was Gott tut und ob er der Mittelpunkt in unserem Leben ist, auch dann noch, selbst dann noch, wenn wir Scheitern erleben müssen. Auch das sollten wir nicht ausklammern und dankbar sein, wenn wir spüren, wie Gott uns immer wieder hilft, in Korrektur, in Aufeinanderhören, in Achtsamkeit miteinander zu leben. Und natürlich braucht es dazu immer wieder neu die Liebe. Und deshalb lese ich euch noch ein paar Verse aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13 vor, nach einer Übertragung von Jörg Zink. Die Liebe hat Zeit. Sie liebt mit langem Atem. Sie ist freundlich. Sie erzwingt nichts und nimmt den Geliebten, wie er ist. Sie fällt nicht auf und stellt sich nicht zur Schau. Sie verletzt nicht. Sie greift nicht an. Sie sucht keinen Gewinn. Sie wird nicht bitter durch bittere Erfahrung. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie trauert über das Unrecht und freut sich über die Wahrheit. Die Liebe trägt alles. Die Liebe glaubt alles. Die Liebe hofft alles. Die Liebe duldet alles. Wie gut, dass wir Jesus Christus kennen, dass wir Gott kennen, von dem es heißt, er ist die Liebe. Amen.